Herzlich willkommen beim Kunstpodcast Adevers. Was passt besser zu einer Podcast-Osterausgabe als ein Künstler, der sich sein Leben lang intensiv mit der Form des Eis beschäftigt hat? Die Rede ist von Konstantin Brancusi. Nur, dass es bei ihm nicht um Frühstücken geht, sondern um das Wesen der Dinge. Die neue Nationalgalerie in Berlin widmet diesem Begründer der modernen Skulptur gerade eine umfangreiche Ausstellung. Und es lohnt sich wirklich, dorthin zu gehen, da seine Skulpturen ihr Wesen erst richtig zu erkennen geben, wenn man um sie herumgeht und sich das Licht immer wieder anders in ihnen spiegelt. So verändern sich Brancusis Skulpturen ständig. Seine Kunst ist nicht wirklich statisch, sondern eher eine Erfahrung im Raum. Die Ausstellungsmacher haben es hervorragend verstanden, die Werke mit den klaren Linien des Mies van der Rohebaus in einen Dialog treten zu lassen. Abgesehen von dem, was Brancusi uns mit seinen Skulpturen vermitteln wollte, ist diese Inszenierung in der lichten, gläsernen Halle mit Einstellwänden aus grünem Travertin ein ästhetischer Genuss für sich. Wer es bis zum 9. August nicht schafft, nach Berlin zu kommen, kann sich ein kleines Video meines Brancusi-Ausstellungsbesuchs auf meinem Instagram-Account @podcastadevers anschauen. Den Auftakt der Ausstellung bildet ein goldglänzender Musenkopf, der wunderbar seine Umgebung in allerlei kleinen Lichtpunkten reflektiert. Augen, Mund und Nase sind nur angedeutet, die Haare sehr einfach zu einem Dutt geformt. Brancusi interessiert sich nicht für Details, die individuelle Gesichtszüge andeuten könnten. Er nimmt alles weg. Und was übrig bleibt, ist nicht weniger, sondern mehr. Denn plötzlich geht es nicht mehr um eine bestimmte Person, sondern um das Prinzip eines Kopfes, um Schlaf, um Ruhe, um etwas Universelles. Geht man ein paar Schritte weiter, begegnet man in der halbrunden Vitrine hinter dieser goldenen Muse einer aus Marmor, die gerade dem Stein zu entwachsen scheint oder in ihm zu versinken droht, je nach Sichtweise. Dies war seine erste schlafende Muse-Darstellung, die noch ganz in der Tradition von Auguste Rodin steht. Brancusi arbeitete kurz vorher für einen Monat im Atelier Rodins, dem Superstar der Bildhauerei. Und kündigt ziemlich abrupt mit dem legendären Satz: Es wächst nichts im Schatten großer Bäume. Das ist schon ein Statement. Aber es ist auch ein Programm. Er will nicht besser werden im Alten, er will etwas komplett Neues. Vielleicht versteht man diese Radikalität noch besser, wenn man sich seinen Lebensweg anschaut. Konstantin Brancusi wird 1876 in einem kleinen Dorf in Rumänien geboren. Er wächst in einfachen Verhältnissen auf, lernt früh mit den Händen zu arbeiten, schnitzt Holz, baut Dinge, Fähigkeiten, die später in seine Kunst einfließen werden. Sein Weg in die Kunst ist dabei erstaunlich zielgerichtet. Er besucht eine Kunstgewerbeschule, später die Akademie in Bukarest und gehört dort schnell zu den talentiertesten Studenten. Doch Rumänien ist ihm nicht genug. Er will dorthin, wo Kunst passiert, nach Paris. Und um dorthin zu gelangen, macht er sich 1904 auf eine Reise quer durch Europa, über Budapest, Wien, München und Basel. Eine Route, die ihn Schritt für Schritt näher ins Zentrum der damaligen Kunstwelt bringt. Brancusi erzählt später selbst, er sei den ganzen Weg zu Fuß gegangen. Eine Geschichte, die perfekt zu seinem Image passt. Der entschlossene, fast asketische Künstler auf dem Weg in die Moderne. Heute weiß man, ganz so war es nicht. Er ist große Teile der Strecke durchaus mit dem Zug gefahren. Aber entscheidend ist vielleicht etwas anderes, dass er diese Geschichte so erzählt, weil sie zeigt, wie er sich selbst gesehen hat und gesehen werden wollte. Als jemand, der alles hinter sich lässt, der sich auf den Weg macht, der neu anfängt. Und genau dieser Wille zur radikalen Neudefinition zeigt sich dann auch in seiner Kunst. Denn in Paris angekommen, hätte er allen Grund gehabt, sich an Rodin zu orientieren. Aber genau das lehnt er ab. Und diese Entscheidung hat Konsequenzen. Denn wenn er nicht mehr das weiterführen will, was bereits existiert, muss er etwas Eigenes finden, eine völlig neue Form. Und genau das beginnt er zu suchen. Anregung findet er im Louvre, besonders in der kykladischen Kunst. Ihre Idolfiguren setzen nicht auf einen anatomisch genauen Naturalismus, sondern auf archaische Essenz. Ebenso wie seine Künstlerkollegen der Avantgarde faszinierte Brancusi auch die Einfachheit afrikanischer Masken. Sie reduzierten die menschliche Figur auf ihre grundlegende geometrische Form. Diese Abstraktion ermöglichte es Brancusi, sich von der bloßen Nachahmung der Natur lösen zu können und zum Kern der Form vorzudringen. Anstatt anatomischer Korrektheit vermittelten die kykladischen Idole und die Masken eine lebendige spirituelle Präsenz. Für Brancusi war dies der Weg, das Wesen eines Dings darzustellen. In der neuen Nationalgalerie kann man Brancusi derzeit bei dieser Suche nach der Essenz der Dinge begleiten. Am Anfang seiner Karriere arbeitete Brancusi noch relativ figurativ. Man erkennt Gesichter, Körper, Formen, doch mit der Zeit passiert etwas Spannendes. Diese Formen lösen sich auf. Ein Kopf wird glatter, runder, einfacher, bis er irgendwann fast nur noch ein Ei ist. Oder nehmen wir das Beispiel eines Vogels. In der Ausstellung begegnen einem gleich 6 unterschiedliche Vogelfiguren. Und sie könnten unterschiedlicher kaum sein. Mal aus Marmor, mal aus Bronze, mal schlank aufstrebend, mal fast gedrungen wirkend. Und trotzdem haben sie alle etwas gemeinsam. Wenn du sie anschaust, denkst du vielleicht zuerst, das sind doch gar keine Vögel, kein Schnabel, keine Flügel, keine Federn, nur elegante, nach oben strebende Formen. Und genau das ist der Punkt. Brancusi zeigt nicht den Vogel, er zeigt das Fliegen, den Impuls, den Moment des Aufsteigens. Über 3 Jahrzehnte hinweg setzt sich Brancusi mit dem Motiv des Vogels auseinander. Er schafft davon mehr als 30 Varianten in Marmor, Bronze und Gips. Dabei verleihen ihnen die stark polierten, glänzenden Oberflächen eine nahezu überirdische Aura. Für Brancusi ist der Flug ein Symbol für den Menschheitstraum, der irdischen Existenz zu entkommen, ein Aufstieg zur Spiritualität. Diese radikale Reduktion sorgt natürlich für Diskussionen. Als Brancusi eine seiner Vogelskulpturen in die USA bringt, passiert etwas fast schon Absurdes. Bei der Einfuhr für seine Einzelausstellung in der Galerie Brummer 1926 in New York kommt es zum Eklat. Der Zoll erkennt seine Skulptur Vogel im Raum nicht als Kunstwerk an. Für die Beamten ist das einfach ein Stück Metall. Und sie bezichtigen Brancusi, ein Metallschmuggler zu sein. Brancusi muss vor Gericht ziehen. Und gewinnt. Ein entscheidender Moment für die Anerkennung abstrakter Kunst. Ein echtes Ausstellungshighlight in Berlin ist zudem die Rekonstruktion seines Ateliers. Und das ist kein Zufall, denn für Brancusi war das Atelier mehr als ein Arbeitsplatz. Es war 40 Jahre lang von 1916 bis zu seinem Tod 1957 in Paris sein Lebensmittelpunkt und ein Gesamtkunstwerk, welches er dem französischen Staat vermachte. Er hat genau festgelegt, wie seine Skulpturen im Raum stehen, wie sie sich zueinander verhalten. Er kreierte zu jeder Skulptur einen eigenen Sockel, so kunstvoll, dass sie für sich genommen schon als Kunstwerke stehen könnten. Wenn eine Arbeit sein Atelier verließ, kopierte er es zuvor in Gips, damit es ihm in seiner Skulpturenfamilie nicht verloren ging. Fast wie eine eigene kleine Welt. Er lebte und arbeitete dort wie ein Besessener. Ein herkömmliches Leben hätte er nicht führen können. Peggy Guggenheim beschreibt in ihren Memoiren den Charakter ihres Freundes Brancusi ganz trefflich.
Brancusi war ein wunderbarer kleiner Mann mit Bart und durchdringenden dunklen Augen. Zur einen Hälfte war er ein schlauer Landarbeiter, zur anderen ein richtiger Gott. Ich war sehr glücklich, wenn ich mit ihm zusammen war. Es war ein Privileg, ihn zu kennen. Unglücklicherweise war er sehr besitzergreifend und wollte meine Zeit vollständig beanspruchen. Er nannte mich Pegiza. Früher hat er schöne junge Mädchen auf seine Reisen mitgenommen. Jetzt wollte er mich mitnehmen, aber ich ließ es nicht zu. Er war in seinem Heimatland Rumänien gewesen, wo ihm die Regierung einen Auftrag für öffentliche Monumente angeboten hatte. Darüber war er sehr stolz. Die meiste Zeit seines Lebens war er sehr genügsam und vollkommen seinem Werk ergeben. Er gab alles dafür auf, selbst die Beziehung zu Frauen. Im Alter fühlte er sich daher sehr allein. Brancusi zog sich gern gut an und lud mich zum Essen ein, wenn er nicht selbst für mich kochte. Er litt an Verfolgungswahn und dachte immer, die Leute spionierten hinter ihm her. Er liebte mich sehr.
Der Auftrag, den Peggy Guggenheim hier erwähnt, ist ein Denkmalensemble im rumänischen Târgu Jiu. Er soll an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges erinnern. Mitte der 1930er Jahre erhält Brancusi diesen Auftrag aus seiner Heimat. Ein Projekt, das ihm viel bedeutet, nicht nur, weil es eines seiner wenigen großen öffentlichen Werke ist, sondern auch, weil es eine Rückkehr zu seinen eigenen Wurzeln bedeutet. Umgesetzt wird das Ensemble 1937 und 1938. Es besteht aus drei zentralen Arbeiten: der endlosen Säule, dem Tor des Kusses und dem Tisch des Schweigens. Zwei dieser Arbeiten begegnen einem auch in der Ausstellung wieder. Im Zentrum steht ein Teil der endlosen Säule. Diese rhythmische, sich wiederholende Form, die sich scheinbar ins Unendliche fortsetzen könnte. In Târgu Jiu ist die Säule fast 30 Meter hoch. Für Brancusi symbolisiert diese endlose Säule die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und auch das Motiv des Kusses wird im Mies van der Rohe Brau präsentiert. Drei Versionen jener reduzierten Kussform, die Brancusi später in das Tor des Kusses integriert. Der große Auftrag aus seiner Heimat schmeichelt Brancusi sehr, denn er war sich seines Könnens und seiner innovativen Schaffenskraft durchaus bewusst und dass das, was er machte, etwas Eigenes war und vor allem etwas Neues. Er ging immer seinen ganz eigenen Weg und schloss sich nie einer bestimmten Kunstbewegung an, obwohl er in der Pariser Kunstwelt gut vernetzt war und sie alle kannte. Er war befreundet mit Künstlern wie Amedeo Modigliani, mit Marcel Duchamp, auch mit Fernand Léger. Er bewegt sich mitten in dieser Pariser Avantgarde und blieb doch ein Einzelgänger. Er wusste nicht nur seine Kunstwerke gut in Szene zu setzen, sondern auch sich selbst. Brancusi machte per Selbstauslöser zahlreiche Selfies von sich, ein Jahrhundert bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Um seinen Skulpturen Leben einhauchen zu können, entwickelte er sich drehende Sockel mit Hilfe eines Plattenspielerantriebs. Seine wunderbare reduzierte Schwanskulptur kann in der Ausstellung in einem eigens dafür geschaffenen Kabinett bewundert werden. Er nannte seinen Schwan Leda und kehrte damit den antiken Mythos um, indem er statt Zeus die Königstochter Leda in einen Schwan verwandelte. Dies tat er vielleicht auch augenzwinkernd in Bezug auf seine dadaistischen Künstlerkollegen, die die Absurdität zur gleichen Zeit zum Prinzip erklärten. 1920 entwarf Brancusi zunächst eine Lederversion aus weißem Marmor, später folgte eine Variante aus polierter Bronze, die in seinem Atelier verblieb. Installiert ist sie auf einer die Figur spiegelnden runden Platte, sodass die Illusion entsteht, der Vogel würde auf dem Wasser schwimmen. Brancusi gilt damit auch als einer der Pioniere der kinetischen Skulptur. Auf ebenso einer runden Spiegelplatte ließ Brancusi auch seine Fischskulpturen schwimmen. Er fertigte sie mal in Stein, mal in Bronze oder wie hier in der Ausstellung in Marmor an. Hören wir rein, was Brancusi zu seinem Fisch selbst sagte.
Wenn man einen Fisch sieht, denkt man nicht an seine Schuppen, oder? Man denkt an seine Geschwindigkeit, seinen schwebenden, leuchtenden Körper, den man durch das Wasser sieht. Nun, genau das habe ich versucht auszudrücken. Wenn ich Flossen, Augen und Schuppen gemacht hätte, würde ich seine Bewegung anhalten. Ich will nur den Blitz seines Geistes.
Er will den Blitz seines Geistes. Das ist super ausgedrückt, finde ich. Um zum Anfang zu den Eiern zurückzukehren, schließt sich die Frage an, was der Geist dieser Eierköpfe für Brancusi bedeutet haben könnte. Denn diese Eiform war für Brancusi alles andere als banal. Sein Schaffensweg fängt nicht von ungefähr damit an. Er hatte sich die älteste und ursprünglichste Form der Welt überhaupt gewählt. Ein Symbol für Anfang, für Potenzial, für Leben, Also eigentlich perfekt für Ostern. In diesem Sinne wünsche ich frohe Ostern und bleibt inspiriert.